Thema heißt heute Isaaks verstopfte Brunnen. Isaaks verstopfte Brunnen. Schikanen, Intrigen, Ausgrenzung. In manchen deutschen Unternehmen herrscht wahrer Psychoterror. Mehr als 1 Million Beschäftigte in Deutschland waren 2010 Mobbing-Attacken von Kollegen und Chefs ausgesetzt, heißt es in einer Broschüre der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, BAUA. Mobbing und Ausgrenzung. Das scheint heutzutage in unserer erfolgsorientierten Gesellschaft ein immer größeres Ausmaß zu bekommen. Manch einer unter uns kann vielleicht sogar darin aus eigener Erfahrung mitreden. Wenn wir heute auf das sehen, was Isaak in diesem besonderen Abschnitt seines Lebens durchgemacht hat, dann kann man sehr wohl von Ausgrenzung, von Mobbing oder von Schikanierung reden. Ganz aktuelles Thema, in dem sich auch Isaak befunden hat und das wir heute noch genauso wahrnehmen können. Doch zuerst wollen wir uns ein paar Dinge in Bezug auf Isaak vor Augen halten. Denn wir müssen erkennen, wer Isaak war und welche Stellung er eigentlich hatte. Deshalb der erste Punkt, Isaak der Segensträger. Isaak der Segensträger. Wir wissen, Isaak war Gottes verheißener Sohn für Abraham. Der verheißene Sohn für Abraham und Sarah, auf den sie schon so lange gewartet hatten. Und wenn wir schauen, wie viele Kapitel in der Heiligen Schrift für Abraham verwendet werden und wie wenig überhaupt über Isaak geschrieben wird, dann wundern wir uns, warum wird dem Isaak so wenig Raum gewidmet in der Heiligen Schrift. Später von Jakob, da lesen wir wieder viel mehr. Isaak, der geht so fast so an uns vorbei und ist ziemlich unbedeutend als nur so ein schlichter Segensträger, würde man mal sagen. Aber Isaak hat auch seine Erlebnisse gemacht. Wir wissen, Abraham, der war bereits am Ende seines Lebens sehr reich geworden. Er hatte sehr viel Vieh. Er hatte auch viele Familienangehörige, sowie viele Knechte und Mägde. Auch Abraham war schon sehr groß. Und das alles, was Abraham gehörte, das sollte jetzt sein verheißener Sohn, der Isaak, bekommen. Nicht der, womit der Magd geboren ist, der Ismael, sondern der verheißene Sohn, der Isaak, der Lachende. Oder man wird lachen, wie man ihn genannt hat. In Kapitel 25, Vers 5 lesen wir, wenn er mal kurz zurückblättert, da heißt es, und Abraham gab sein ganzes Gut, alles was er hatte, quasi bevor er abberufen wurde von dem Herrn, dem Isaak. Abraham gab sein ganzes Gut dem Isaak. Isaak hat alles bekommen. In Vers 7 lesen wir in Kapitel 25, dies ist aber die Zahl der Lebensjahre Abrahams, 175 Jahre. Und Abraham nahm ab und starb in gutem Alter, da er alt und lebenssatt war, und ward zu seinem Volk gesammelt. Und seine Söhne Isaak und Ismael begruben ihn in der Höhle Machpela, auf dem Acker des Ephron, des Sohnes Zoars, des Hethiters Mamre gegenüber. Im Acker, welchen Abraham von den Hethitern gekauft hat. Daselbst sind Abraham und sein Weib Sarah begraben. Und nach dem Tode Abrahams segnete Gott seinen Sohn Isaak, und Isaak wohnte bei dem Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Abraham wurde also 175 Jahre alt und wurde von beiden Söhnen, von Ismael und von Isaak, ebenfalls in dieser Höhle Machpela bei Hebron begraben. Darum wissen wir, warum die Höhle so begehrt ist. Einerseits von den Juden, andererseits vom Islam, aber auch von den Christen. Das ist ein Begegnungsort aller drei Religionen. Abraham liegt darin begraben, in der Höhle Machpela bei Hebron. Und nun lesen wir in Vers 11, dass Isaak nach dem Tode Abrahams direkt von Gott nochmals gesegnet worden ist. Oder jetzt gesegnet worden ist. Isaak hatte also nicht nur den materiellen Reichtum seines Vaters Abraham bekommen, sondern jetzt, nachdem sein Vater heimgegangen ist, bekommt er all die Segnungen und Verheißungen, welche sein Vater Abraham von Gott bekommen hatte. Das fiel alles dem Isaak zu. Und das Neue Testament zieht einen großen Vergleich zu uns herüber, zu den Kindern Gottes, und zwar mit Isaak. Denn der Apostel Paulus sagt im Brief an die Galater, dass auch wir, die wir an den Herrn Jesus glauben, ähnliche Leute sind wie Isaak. Ganz interessant. Denn Isaak war ein Kind der Verheißung. Und was sind wir? Wir sind auch Kinder der Verheißung. Gottes Wort sagt uns, dass uns die teuersten und die größten Verheißungen geschenkt sind. 2. Petrus 1, Vers 4. Denn jeder Gläubige hat Anteil am vollen Segen des Herrn Jesus Christus und an dem herrlichen Erbe im Heiligen Geist. Ich könnte mal ganz kurz den Epheserbrief aufschlagen. Ihr könnt ja den Finger reinhalten hier in 1. Mose 26. Und wir gehen ganz kurz in Epheser. Vielleicht weiß es auch der eine oder andere auswendig, was da steht. In Epheser 1, Vers 3. Denn in Jesus Christus sind wir unendlich reich beschenkt. Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, sagt der Apostel Paulus, der uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat in den himmlischen Regionen durch Christus. Durch Christus haben wir jeden geistlichen Segen bekommen. All die Segnungen, die uns im ganzen Worte Gottes geoffenbart werden, wir sind mit hineingenommen. Und wir sind mit hineingenommen in die himmlischen Regionen durch Christus. Der ganze Segen vom Himmel wird uns ständig zuteil. Wir sind reich beschenkte Leute in Jesus Christus. Das sagt auch der 2. Petrusbrief in Kapitel 1, Vers 3. Dass uns alles geschenkt ist, was uns zum Leben und zur Gottseligkeit dient. Bitte versteht mich hier nicht verkehrt und nehmt die Bibel hier auch nicht für irgendwelche Illusionen her, sondern das ist Realität, das ist Wahrheit, was hier steht. Du bist beschenkt von Gott. Und hoffentlich fasst ihr das heute euch zu Herzen und begreift es, was ihr alles von Gott bekommen habt. Alles geschenkt, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient. Ausgestattet mit jedem geistlichen Segen von den himmlischen Regionen. Durch Christus, deinen Herrn. Also wir sprechen hier nicht von Eventualitäten und dass uns Gott eventuell etwas gegeben hat und dass es vielleicht uns später, wenn wir im Himmel sind, alles gibt. Nein. Hier wird auch nicht von irgendeiner Leihgabe gesprochen, dass wir es vielleicht nur zeitweise haben, für eine ganz besondere Zeitspanne in unserem Leben. Nein. Es ist ein Geschenk, das dir Gott hat zukommen lassen. Durch Jesus Christus. Er ist der Zufluss für dieses Geschenk. Der Zugang. Gott beschenkt seine Kinder in überreichem Maße. Und liebe Freunde und Geschwister, wie schade ist es. Wie schade ist es, wenn Menschen an Jesus Christus gläubig werden und über Jahre gar nicht wissen und es überhaupt nicht erfassen, mit was sie alles beschenkt sind. Wie kann sowas passieren? Das kann nur passieren, wenn man sich mit dem Geschenk überhaupt nicht beschäftigt. Es gibt ja solche Leute, die bekommen etwas geschenkt, vielleicht am Geburtstag oder zu Weihnachten oder zu einem Jubiläum. Und dann, ja, schön, dass ich das Geschenk bekommen habe. Das ist genauso wie wenn ich eine Bibel geschenkt kriege. Schön, dass du mir diese Bibel geschenkt hast. Geh die mal schön auf die Seite. Wie es Martin Luther sagte, und sie ließen es stehen. Und sie ließen es stehen und sie betrachten immer das Geschenk. Ach, habe ich ein schönes Geschenk? Ach, Jesus Christus ist mir geschenkt. Aha, schön. Schön, ja, schön die Bibel, oder? Also mir gefällt sie auch. Also man kann sie auch von der Seite betrachten, sieht gut aus. Aber wisst ihr, wenn ich nie hineinschaue, wenn ich mir das nicht zu eigen mache, was da drin steht,
dann kann mir Gott nicht diesen Zufluss geben und das mit Wasser mich wirklich beschenken will.
Und er teilt uns alle seine Reichtümer mit. Aber es ist ja nicht nur die Schrift, wie ich es am letzten Sonntag gesagt habe, das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Und da möchte uns der Herr etwas zufließen lassen. Also es ist ein großes Geschenk. Heutzutage, da hört man immer öfter von irgendwelchen Dienstleistungsbereichen, vielleicht seid ihr da besser informiert als ich, wie Reisegesellschaften oder von Telekommunikationsgesellschaften, die ein rundum sorglos Paket anbieten. Habt ihr das auch schon gehört? Dass man ein rundum sorglos Paket mitbekommen kann. Doch wenn ich ein rundum sorglos Paket bekomme, dann muss ich ja wissen, was beinhaltet dieses sorglos Paket eigentlich. So heißt es zum Beispiel von einer Telekommunikationsgesellschaft, wenn Sie bei uns ein Handy gemietet haben oder im Rahmen Ihrer Vertragsbedingungen mieten, genießen Sie während der Mietzeit von 24 Monaten ganz besondere Vorteile. Zum Beispiel das kostenlose Sorglospaket, das jedes bei uns gemietete Produkt von den häufigsten Schadensfällen absichert und so weiter. Ein Sorglospaket. Toll. Naja, solch ein Sorglospaket hört sich nicht sonderlich vielversprechend an. Zumindest, wenn wir dagegen Gottes Paket anschauen, das er uns gegeben hat. Wenn wir dagegen die Gotteskindschaft ansehen, dann haben wir das Vorrecht, ein viel größeres Sorglospaket zu genießen. Müssen wir uns Sorgen machen? Müssen wir ständig mit Sorgen rumquälen? Sagt doch die Bibel, wenn wir hineinschauen, alle eure Sorgen werfet auf ihn. Wir dürfen alle unsere Sorgen auf den lebendigen Gott werfen. Und wir haben die Garantie von dem lebendigen Gott, ist nur eine von vielen, dass er sich um uns sorgen wird. Werfet alle eure Sorgen auf ihn, so wird er für euch sorgen, 1. Petrus 5, Vers 7. Das ist nur eine kleine Aussage von einer Unmenge von Gottes wunderbaren und großen Verheißungen und Garantien. Ja, wir sind in einer ganz ähnlichen Situation wie Isaak. Wir sind unendlich reich beschenkt. Wir sind Kinder der Verheißung wie Isaak. Wobei natürlich heute viel mehr den geistlichen Segen sehen müssen. Alttestamentlich war es natürlich auch der materielle Segen, der eben die Segnungen Gottes besonders hervorhebte. So kommen wir jetzt wieder zu Isaak. Auf ihn sollten nun die Verheißungen kommen, welche Gott, der Herr, Isaaks Vater, dem Abraham gegeben hatte. Wir haben ja in der vorletzten Predigt uns miteinander betrachtet, eine Braut für Isaak. Der Knecht hat die Braut aus Mesopotamien mitgebracht, die Rebekka. Und Isaak war inzwischen mit Rebekka verheiratet. Doch ich frage euch, was hat dieses Ehepaar für Enttäuschungen erlebt? Sie haben auch gemeint, jetzt kommt gleich Nachwuchs, wenn man verheiratet ist. Sie wollten Kinder, aber es gingen keine Kinder aus dieser Ehe hervor. Ganz ähnliche Verhältnisse, wie das vorher war bei Isaaks Eltern, bei Abraham und bei Sarah. Und an dieser Stelle, da sehen wir, dass dem Isaak diese wunderbaren und großen, gewaltigen Verheißungen Gottes nicht einfach so in den Schoß gelegt worden sind. Ich denke, ja, jetzt wird dem Isaak wahrscheinlich alles zufliegen. Nee, so war es nicht. Wenn wir uns allein das vor Augen halten, dass Isaak und Rebekka circa 20 Jahre auf Nachwuchs gewartet haben, dann erkennen wir, wie sehr bereits bei denen in dieser Zeit der Glaube geprüft worden ist. 20 Jahre, bis da mal Kinder hervorgehen. Doch bei Isaak sehen wir, dass er ein Mann des Gebetes war, ähnlich wie bei Abraham. Und wir lesen jetzt hier in 1. Mose Kapitel 25 und Vers 21. Isaak bat den Herrn für sein Weib, beziehungsweise für seine Frau. Er hatte gebetet für seine Frau, denn sie war unfruchtbar, heißt es hier. Und der Herr ließ sich von ihm erbitten. Und seine Frau, sein Weib Rebekka, ward guter Hoffnung. Sogar 20 Jahre für Nachwuchs gebetet. Hab's mal in einer der letzten Predigten euch etwas gesagt von der Biografie von Georg Müller. Er hatte 24 Jahre vor irgendeine Angelegenheit gebetet. Aber wir sehen auch solche Sachen in der Heiligen Schrift. Da betet ein Ehepaar 20 Jahre für Nachwuchs. Da war viel Glaube nötig und da war viel Geduld nötig und da war viel Ausharren nötig. Und genau da werden wir auch ermutigt von Gottes Wort, dass wir ja nicht träge werden. Ach, jetzt hat mir das Gott die letzte Woche nicht gegeben und jetzt habe ich vielleicht schon einen Monat dafür gebetet und wahrscheinlich will es Gott nicht, dann höre ich halt auf mit Beten. Aber liebe Geschwister, halten wir uns nah zu Gottes Wort, ergreifen wir einfach Gottes Verheißungen und Zusagen. Hebräerbrief Kapitel 6, Vers 12 sagt, dass wir ja nicht träge werden sollen, sondern Nachfolger derer, welche durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. Durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. Und das heißt nicht, dass das gleich übermorgen geschieht, wenn wir für heute für etwas beten. Liebe Freunde und Geschwister, das Glaubensleben, das braucht Ausdauer und es braucht Geduld. Und es beinhaltet auch ein stetiges Dranbleiben im Wort, im Herrn, im Gottesdienst, in der Gemeinschaft, in den Bibelstunden, in den Gebeten und so weiter. Und schließlich hält es uns ja auch wachsam für das Kommen des Herrn. Wir erwarten ihn ja jederzeit. Wir wissen nicht, wann der Tag noch die Stunde da ist. Der kann heute noch kommen. Isaak und Rebekka, die hatten lange warten müssen. Doch wo es dann soweit war, dann bekamen sie sogar Zwillinge. Das wusste der Herr auch, denn aus diesen Zwillingen sollten sogar zwei Völker entstehen. Esau und Jakob. Was es mit diesen beiden auf sich hat, das wollen wir, so Gott will, in der nächsten Predigt betrachten. Heute bleiben wir bei Isaak. Denn nun kommt im Leben Isaaks eine weitere Phase. Eine Glaubensprüfung ist ausgestanden. Jetzt kommt die nächste Phase. Zweitens, Hungersnot. Die Hungersnot und Isaaks Reaktion. Die Hungersnot und Isaaks Reaktion. Wie wir in Bezug auf den Nachwuchs von Isaak und Rebekka gesehen haben, ist ihnen nicht einfach alles in den Schoß gefallen. Und es wird immer und zu allen Zeiten so sein, dass Gott der Herr den Glauben bei seinen Kindern sehen möchte. Es wäre einfach gewesen von Isaak, wenn er hätte nicht mehr dem Herrn vertrauen müssen. Ja, ich bin ja der Verheißene und ich bin der Segensträger, ich kriege ja einfach alles so. Nee, er musste ganz genauso die Dinge im Glauben ergreifen. Er musste mit dem Herrn wandeln, musste dem Herrn vertrauen, genau wie wir heute. Es wird zu immer und zu allen Zeiten so sein, dass Gott der Herr den Glauben bei uns sehen möchte. Gerade dann, wenn man seine Verheißungen bekommen hat. Jetzt, was machst du mit der Verheißung? Dann ist es wichtig, diese Verheißung zu ergreifen, wenn der Herr dir eine Verheißung gegeben hat. Und sich darauf zu stützen. Matthäus 7, Vers 7 oder 8. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Die Verheißung, Vers 8. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Das ist Gottes Wort. Und das ist die Wahrheit. Und darauf dürfen wir uns stützen. Herr, du hast es gesagt. Und darauf möchte ich mich stellen. Du wirst mir geben, wenn ich darum bitte. Und wenn ich suche, so wirst du mich finden lassen. Und wenn ich anklopfe, so wird mir eine Tür geöffnet werden. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Das ist sein Wort. Eine Frau, die dem Herrn in den USA sehr ergeben war und sehr treu war. Sie war eine überaus starke Beterin. Sie hatte Krebs bekommen in den mittleren Lebensjahren und hatte keine zu großen Lebensaussichten mehr. Zum Gehen war sie schon beinahe zu schwach. Autofahren, das ging gerade noch so, um manche Dinge zu erledigen. Und als sie nun eines Tages mit dem Auto wieder unterwegs war, da hatte sie eine Reifenpanne. Blöd, gerade in ihrem gesundheitlichen Zustand. Sie selbst hatte keine Chance und keine Kraft, ein Rad in ihrem Auto zu wechseln. Sie war einfach zu schwach. Und da hat sie in ihrem kindlichen Glauben zum himmlischen Vater gebetet: Herr, du weißt, wie es bei mir aussieht. Ich würde gerne das Rad wechseln, wenn ich könnte, aber ich kann es gesundheitlich nicht. Du hast mir auch diese Krankheit auf mich zukommen lassen. Bitte sende mir jemanden vorbei, der mir das Rad wechselt. Kaum hat sie das Gebet ausgesprochen gehabt, und es ist Tatsache, wisst ihr, was da geschah? Da fährt ein Ältester von ihrer Gemeinde an ihrem Auto vorbei und sieht sie da wahrscheinlich stehen im Auto oder was auch immer. Hat ihr angehalten und gefragt: Schwester so und so, was ist, warum halten Sie hier? Und sie hat ihr dann erklärt, und natürlich war der Älteste bereit, der war gesundheitlich fähig dazu, das Rad zu wechseln, hatte das Rad gewechselt und schon konnte sie wieder weiterfahren. So vollbringt der himmlische Vater Dinge. Manche andere würden sagen: Ja, das ist aber ein schöner Zufall, dass du hier vorbeikommst. Nee, das sind keine Zufälle. Das ist Glaube und ist Gebet. Und sagt es nicht unser Herr Jesus selbst: Wenn ihr nicht umkehret und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Matthäus 18, Vers 3. Das heißt, nicht kindisch zu werden, aber kindliches Vertrauen zu haben. Ich habe einen himmlischen Vater und der wird sich um die Angelegenheit sorgen. Bitte, Vater, hilf du mir. Ob wir unser persönliches Leben betrachten oder ob wir das Leben Isaaks betrachten, so müssen wir festhalten: Unser Glaube, der wird fortwährend irgendwelchen Prüfungen ausgesetzt. Und nicht umsonst sagt Jakobus in Kapitel 1, Vers 2 bis 3, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Da ihr ja wisset, dass die Bewährung eures Glaubens Geduld wirkt. Kann ja sein, dass unter uns jemand ist, der sagt: Ich habe so einen guten, ich habe so einen festen Glauben, mir kann nichts passieren. Ich stehe fest. Dann kann man nur dafür hoffen und beten, dass der Herr dir nicht so eine starke Prüfung zukommen lässt, dass dieser Glaube ins Wanken kommt. Man kann lange behaupten, dass man einen felsenfesten Glauben hat, solange er keiner Bewährung ausgesetzt ist. Warren W. Wirspe, ein amerikanischer Bibelausleger, sagt in seinen Studien: Gott stellt uns auf die Probe, damit wir das Beste aus uns hervorbringen. Satan dagegen versucht uns, um das Schlechteste aus uns hervorzuholen. Also entweder bewähren wir uns vor Gott oder fallen wir durch die Versuchungen Satans. In bestimmten Situationen wird sich entweder das eine oder das andere in unserem Leben zeigen. Und das sollte sich jetzt auch im Leben Isaaks herausstellen. Lesen wir in Kapitel 26, Vers 1. Kapitel 26, Vers 1. Es kam aber eine Teuerung in das Land, außer der vorigen Teuerung, die zu Abrahams Zeiten gewesen. Und Isaak zog gen Gerar zu Abimelech, dem König der Philister. In meiner Übersetzung heißt es Teuerung, in der neuen Übersetzung heißt es Hungersnot. Diese Hungersnot hatte den Isaak umgetrieben. Es kam eine offensichtliche Not auf Isaak, auf seine ganzen Rinder und Schafherden, die er von seinem Vater geerbt hatte, auf seine ganze Dienerschaft, auf seine Knechte und Mägde. Er hatte eine Masse von Menschen und Tieren zu versorgen. Auf ihn kam jetzt diese offensichtliche Not zu. Und wir wissen auch von Abraham, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, dass Abraham damals auch ins Land Kanaan kam und auch eine Hungersnot erlebt hatte. Nur Abraham, der hat wahrscheinlich ohne Gottes Rat gehandelt. Der ging hinab nach Ägypten zum Pharao. ohne dass Gott ihm Anweisung dazu gegeben hatte. Und sicherlich können wir uns vorstellen, dass Isaak jetzt überlegt, was hat mein Vater damals in dieser Situation getan? Da hat er mir doch erzählt, da war doch schon mal Hungersnot im Land, und was hat mein Vater? Ach, der ist nach Ägypten hinab. Ja, genau, da war es besser damals. Also werde ich wahrscheinlich jetzt auch aus dieser Notsituation nach Ägypten hinabgehen. Ein Ägypten ist ohnehin ein Bild für die Welt. Sicherlich hatte er es bereits ins Gebet gelegt, davon können wir ausgehen. Aber er hatte von Gott noch keine Antwort bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Man hat eine Entscheidung zu treffen. Man möchte Antwort von Gott. Und man betet dafür. Aber Gott gibt zunächst keine Antwort. Gott lässt einen warten und warten. Und man weiß dann am Ende nicht, was soll ich jetzt tun? Aber wir wissen auch auf der anderen Seite, Gott kommt nie zu spät. Und er weiß, wo wir Antwort brauchen und wann wir Antwort brauchen. Zumindest in meinem persönlichen Leben durfte ich es immer wieder erleben, dass Gott nie zu spät kommt, dass er immer zur rechten Zeit antwortet. Wenn man in schwierigen, und kennt ihr das auch, wenn man in schwierigen Situationen ist, dann möchte man auch am liebsten einfach die Flucht ergreifen. Man möchte der Not oder dem Problem ausweichen. Ja, jetzt ist hier Hungersnot, ja, da haue ich halt nach Ägypten ab. Da geht es mir vielleicht gut. Der Unglaube, der sagt, wie kann ich mich jetzt hier am besten davonschleichen? Der Unglaube sagt, wie kann ich jetzt hier am besten herauskommen aus dieser Situation? Und was sagt der Glaube? Der Glaube sagt, was kann in dieser Situation zu Gottes Ehre entstehen? Wie möchte Gott diese Situation zu seiner Ehre gebrauchen? Was kann zu Gottes Ehre dabei herauskommen? Und davon bin ich überzeugt, dass auch wir nicht immer auf Gottes Ehre ausgerichtet sind, sondern wir sind oft geneigt, den Problemen und Schwierigkeiten zu entfliehen. Da sehe ich mich auch manchmal drin. Doch wenn du geneigt bist, allen Problemen und Schwierigkeiten in deinem Leben zu entfliehen, dann erkenne, dass Gott dich durch mancherlei Probleme und Schwierigkeiten führen will. Er lässt ganz bewusst manche Dinge in unserem Leben zu. Warum? Um deinen Glauben zu prüfen und um dich in das Bild seines geliebten Sohnes hineinzugestalten. Da wird immer mehr weggeschliffen. Da muss da noch was gefällt werden. Dort muss noch ein bisschen was geschliffen werden, damit du immer mehr seinem Sohn ähnlich wirst, dem Herrn Jesus. Und wenn du geneigt bist, den Schwierigkeiten und Problemen zu entfliehen, dann sieh zuerst auf den Sohn Gottes. Dann sieh zuerst auf Jesus. Wir haben uns erst letzte Woche die Passion Jesu Christi wieder vor Augen gehalten. Was wäre gewesen, wenn der Herr Jesus allen Problemen und Schwierigkeiten entflohen wäre? Denkt ihr, da wäre er den Weg bis hin, jetzt haben wir ein Kreuz zum Hinzeigen, wäre er den Weg bis hin zum Kreuz gegangen? Liebe Freunde und Geschwister, wenn er diesen Weg nicht bewusst gegangen wäre und sich nicht diesen Situationen, diesen Schmähungen und diesen Problemen, diesen Auseinandersetzungen gestellt hätte, bis hin zum Tod am Kreuz, dann hätten wir heute keinen Grund, hier versammelt zu sein. Dann hätten wir heute keinen Grund, hier zu sitzen als Kinder Gottes. Dann hätten wir keine Rettung. Wir wären verloren. Und wir würden eines Tages von Gott gerichtet werden, so wie die anderen draußen. Und kämen in seine ewige Strafe, in die Strafe der Hölle. Doch wer betet, wer sich zum Herrn wendet und nicht entweicht, der bekommt auch Antwort und erkennt Gottes Wille. Lesen wir in 1. Mose 26, Vers 2. Da erscheint der Herr dem Isaak und sprach, reise nicht nach Ägypten hinab, sondern bleib in dem Lande, das ich dir sage. Sei ein Fremdling in diesem Lande, und ich will mit dir sein und dich segnen. Denn dir und deinem Samen will ich dieses ganze Land geben, und will den Eid bestätigen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und will deinen Samen mehren wie die Sterne des Himmels und will deinen Samen das ganze Land geben. Durch deinen Samen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Weil Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen, meine Rechte, meine Gebote, meine Satzungen und meine Gesetze gehalten hat. Zieh nicht hinab nach Ägypten. Also heißt es in Vers 6, wohnte Isaak zu Gerar. Er zog nach Gerar, das war das Philisterland. Wie gut, wenn man Antwort kriegt auf Gebet, wenn man wieder Klarheit hat. Soll ich nach Ägypten, soll ich nicht nach Ägypten? Nein, geh nicht nach Ägypten. Bleib im Land als Fremdling. Gut. Wie gut, wenn man sich sicher ist, da zu sein, wo Gott einen haben will. Es hat einmal jemand gesagt, der sicherste Ort auf der Welt ist dort, wo mich Gott haben will. Denn der Wille Gottes wird mich niemals dorthin führen, wo seine Gnade nicht für mich sorgen kann. Ich sag's nochmal. Der sicherste Ort auf der Welt ist dort, wo mich Gott haben will. Denn der Wille Gottes wird mich niemals dorthin führen, wo seine Gnade nicht für mich sorgen kann. Wie gut wäre es auch für Isaak gewesen, an solch einer Weisheit im Glauben festzuhalten. Er blieb zwar dort, wo ihn Gott haben will, aber er rechnete nicht mit Gottes Gnade in diesem Ort. Isaak war zwar Gott gehorsam, er zog nicht nach Ägypten, er wohnte in Gerar. Doch jetzt, wo ihn dann die Leute so ein bisschen besser kennengelernt hatten dort in Gerar, erkundigte sich bei Isaak. Du hast ja viel Tiere, du hast viel Rinder, du hast viel Schafe, du hast eine große Gefolgschaft und da ist ja noch diese eine Frau. Wer ist denn das? Und was hatte Isaak den Leuten geantwortet? Vielleicht ist er rot angelaufen, war ganz verlegen. Mit dem, das wollte er überhaupt nicht, dass man ihn das fragt. Er sagte den Leuten in Gerar und auch dem Philisterkönig, dem Abimelech, dasselbe, wie sein Vater Abraham getan hatte. Was Abraham damals dem Pharao in Ägypten gesagt hatte und was auch Abraham später dem Abimelech gesagt hatte. Abimelech heißt ja vordringlich König. Wahrscheinlich kann es auch ein anderer Abimelech gewesen sein wie zu Abrahams Zeiten. Aber er sagte in Vers 7, sie ist meine Schwester. Sagte einfach den Leuten dort so von Rebekka, sie ist meine Schwester. Denn er fürchtete sich zu sagen, sie ist meine Frau, weil er dachte, wie sein Vater Abraham, die Leute an diesem Ort möchten mich um Rebekkas Willen töten, denn sie war schön von Angesicht. Und jetzt fragen wir uns an dieser Stelle, wie kann solch ein Mann, der göttlichen Verheißungen, ja solch ein Segensträger, sich in solch eine Lüge verstricken? Kann man das auch als Segensträger sich in eine Lüge verstricken? Keine Frage, wir sehen das hier bei Isaak. Und wir fragen uns, warum hatte Isaak gelogen? Wir haben es ja gerade schon ein Stück weit gelesen. Ja, weil er Angst hatte, dass er getötet werden könnte, weil jemand begehrlich sein könnte für seine Frau. Isaak hatte Angst. Und wisst ihr, woraus seine Angst entsprungen ist? Seine Angst war letztendlich ein Zeichen seines Unglaubens. Zumindest in dieser Sache. Angst kommt vielfach aus dem Unglauben hervor. Aus mangelndem Vertrauen zu Gott. Hätte Isaak an all die Verheißungen geglaubt, und an den Bund festgehalten, den Gott mit seinem Vater Abraham gemacht hat und den Gott mit Isaak weitergeführt hat, dann hätte er sagen können, da ist mein Sorglospaket. Kein Problem, ich gehe mit der Wahrheit um, Gott wird für mich sorgen. Er hat mir eine große Nachkommenschaft versprochen, wie Sterne des Himmels und wie Sand am Meer. Aber da hat sich Isaak nicht danach ausgerichtet. Und liebe Geschwister, wenn wir uns nicht ausrichten nach Gottes Wort und sagen, es steht geschrieben, daran halten wir uns. Und wir versuchen uns irgendwo durchzumogeln. Das kann ein schlechtes Ende nehmen. Hätte er sich doch nur an die Verheißungen Gottes erinnert. Gott hatte selber zu ihm gesprochen. Und hätte von ganzem Herzen die Wahrheit gesagt. Doch die Lüge, die hat nicht lange angehalten, weil Isaak hat sich eine ganze Zeit lang in dem Land aufgehalten und die Lüge, die wurde aufgedeckt. Und zwar von dem Philisterkönig selbst, von Abimelech. Der schaute da mal rein in Isaaks Wohnung durchs Fenster durch. Ich weiß nicht, ob sie damals Glasscheiben hatten oder ob es nur so Vorhänge drin waren. Und da sieht er den Isaak mit der Rebekka da hinter dem Fenster da rumscherzen und in ganz vertraute Weise zu liebkosen und da liebevoll umzugehen. Es war einfach erkennbar, das ist nicht seine Schwester. Sowas macht mit seiner Schwester nicht, das muss seine Frau sein. Ach, der Isaak, schau mal den an. Der hat uns ja schön reingelegt. Sagt er, das wäre seine Schwester. Denkt ihr, dass Isaak ein gutes Zeugnis war vor Gott und auch vor dem Abimelech? Da wird er bei den Philistern in Gerar so freundlich aufgenommen. Die Menschen, die haben nichts gegen ihn, auch nicht der Philisterkönig. Da lag sogar von alten Zeiten her noch ein Vertrag mit Abraham vor. Und der Isaak, der sagte vielleicht noch, ja, ich bin ein Kind Gottes. Ha, und ich lebe mit Gott. Und mich hat Gott in dieses Land geführt. Darum bin ich jetzt bei euch hier, damit mich Gott hier versorgt. Die Leute, die haben ihm nichts Böses getan. Sie haben ihn aufgenommen. Und dann lügt er die Leute an. Sicherlich war es ein miserables Zeugnis für Gott. Und genauso ist es auch bei uns. Wenn wir große Worte machen, dass wir an den Herrn Jesus glauben, dass wir es weiter erzählen, und auch, dass sich die Menschen bekehren sollen. Wenn sie das nicht an unserem Leben sehen, dass wir mit Jesus leben, dass wir entsprechend anders leben als andere Leute, dass wir mit der Wahrheit umgehen, warum sollten sie dann zum Glauben kommen? Vielleicht geht sogar der eine oder andere immer wieder mit Lügen um. Ist leider sehr traurig, wenn man das bei Gotteskindern feststellt. Oder man hat sonst ein Verhalten, das von Sünden geprägt ist. Ein Verhalten, das vielleicht auch unrücksichtsvoll anderen Leuten gegenüber mir ist. Was ist es, wenn ich draußen bin, irgendwo in einem Geschäft und sage, ich glaube an Jesus und knalle vor dem Nächsten, der reinkommt, die Tür zu? Da würde er sagen, ja, schön, nett, dass du an Jesus glaubst, aber wenn man so mit den Leuten umgeht, dann behalte deinen Glauben lieber für dich. Ja, wir müssen uns immer wieder selber mal beobachten und schauen, wie wir sind. Muss ich auch selber tun. Ich sehe mich in manchen Punkten auch sehr kritisch. Wenn man zum Beispiel diese hohe Aufgabe hat, immer und ständig das Wort zu predigen, das ist eine hohe Herausforderung, auch darin zu leben. Aber Gott verlangt es. Der amerikanische Prediger Phillips Brooks sagte einmal, Wahrheit ist immer stark, egal wie sie aussieht. Egal wie schwach sie aussieht. Wahrheit ist immer stark, egal wie schwach sie aussieht. Und er sagt, Falschheit ist immer schwach, egal wie stark sie aussieht. Falschheit ist immer schwach, egal wie stark sie aussieht. Und wir müssen das bedenken. Unser Herr und Gott, der wird sich immer zur Wahrheit stellen, weil er selbst die Wahrheit ist. Er ist die Wahrheit und er wird sich immer zur Wahrheit stellen. Auch wenn wir manchmal denken, ja, weiß jetzt nicht, wie das ausgeht, so wie bei Isaak, dann müssen wir dem Herrn vertrauen. Du bist die Wahrheit und wir wollen uns zur Wahrheit stellen. Nun, Abimelech hatte die Lüge Isaaks durchschaut. In Vers 10 fragt er den Isaak, warum hast du uns das angetan? Wie konntest du uns so belügen? Wie leicht hätte jemand vom Volk sich zu deinem Weibe legen können? So hättest du eine Schuld auf uns gebracht. Wenn du sagst, es ist deine Schwester, dann hätte sie durchaus jemand zu sich geholt. Aber wo Abimelech erkannt hat, es ist die Frau von Isaak, dann hat er dem ganzen Volk geboten und sprach in Vers 11, wer diesen Mann oder sein Weib, also die Rebekka, antastet, der soll des Todes sterben. So eine große Gottesfurcht hatte dieser Mann. Isaak, der durfte jetzt zwar in Gerar bleiben, aber denkt ihr, dass der noch einen guten Ruf hatte? Das hat sich herumgesprochen wie ein Lauffeuer. Der hat uns belogen, der Mann. Und er spricht noch viel von Gott. Wäre doch Isaak lieber bei der Wahrheit geblieben, hätte er doch nur Glaubensmut bewiesen. Vielleicht so, wie ich das von einem Schüler aus Japan in einem Bericht gelesen habe. In Nagasaki in Japan war eine Schule, circa von 150 Schülern besucht. Einer der Schüler war ein Christ. Und er hatte einen weiten Weg zur Schule und da brachte er sein Mittagsbrot mit und verzehrte es in der Pause, also in der Mittagspause. Seine Mitschüler, die beobachteten ihn eigentlich fortwährend und eines Tages sahen seine Mitschüler, wie er vor dem Essen die Hände zusammenfaltete und betete. Und sie hatten ihn sowieso auf der Kandare. Und alsbald lief einer zum Schuldirektor und sie verklagten ihn, dass dieser Schüler gezaubert habe während dem Mittagessen. Und voller Schadenfreude standen sie im Kreis umher, als der Junge sich nun vor dem Schuldirektor verantworten musste. Doch der beschuldigte Schüler, der zeigte keine Spur von Furcht. Mit lauter Stimme sagte er und erklärte er in aller Ehrfurcht, ich bin ein Christ. Ich bin Christ mitten unter euch. Und ich habe jetzt Gott für mein Essen gedankt und ihn gebeten, es mir zu segnen. Gespannt wartete die ganze Schar auf die Reaktion des Rektors. Doch wie erstaunt waren sie, als der Rektor auf den Schüler zuging, seinen Arm um ihn fasste und in Tränen ausbrach und sagte, mein lieber Junge, ich bin auch Christ. Ich bin auch Christ. Aber ich war nicht so mutig wie du. Ich wagte es nicht, es die anderen merken zu lassen, nicht über Jahre. Aber von heute an will ich mit Gottes Hilfe so leben, wie es sich für einen Christen geziemt. Es ist schon ein Jammer, dass die Mutigen so wenige sind. Und liebe Geschwister, ein mutiges Zeugnis, das steckt immer an, ist auch für andere eine Motivation. Nun, bei Isaak finden wir das in diesem Falle nicht. Und doch gab ihm Gott seinen verheißenen Segen. Gott hat ihm jetzt nicht den materiellen Segen entzogen, weil er da rumgelogen hat. Sondern Gott hat dem Isaak Segen versprochen, wenn er im Lande bleiben wird als ein Fremdling, wenn er nicht nach Ägypten hinabzieht. Und jetzt erfüllt sich das Wort an Isaak. Und genau das, was sich auch in deinem und meinem Leben erfüllt. Sind wir untreu? So ist er auch untreu und möchte nichts mehr von uns wissen. Nein, 2. Timotheus 2, Vers 1 sagt, sind wir untreu, so bleibt er treu. Auf Gott ist Verlass. Das ist gewaltig. Denn er selbst kann sich nicht verleugnen. Er stellt sich zu seinem Wort, er stellt sich zu seinen Verheißungen, er stellt sich zu seinen Zusagen. Und wenn wir jetzt in Kapitel 26 hier die Verse 12 bis 14 lesen, dann ist es schon überwältigend, was wir hier lesen. Und Isaak säte in dem Lande, also Saatgut ausgestreut, und erntete in demselben Jahr hundertfältig. Denn der Herr segnete ihn. Und der Mann, also Isaak, ward reicher und immer reicher, bis er sehr reich war. Und er hatte Schafe und Rinderherden und eine große Dienerschaft. Und darum beneideten ihn die Philister. Also wir müssen uns das mal bildlich vorstellen. Isaak, der säte auf einer Ackerfläche und da drüben war eine andere Ackerfläche, wahrscheinlich waren es große Flächen. Er säte auf den gleichen Boden, wie die Philister säten, wie seine Nachbarn. Und er hatte die gleiche Sonne, die auf sein Feld schien, wie die Sonne, die auf ihr Philisterfeld schien. Und auf sein Feld, da kam auch der gleiche Regen herunter, wie auf das Feld seiner Nachbarn. Und doch war es interessant, dass Isaak 100-mal mehr Ernte eingefahren hatte als seine Nachbarn. Das ist ja unbegreiflich. Das ist eine Art von Gottes Segen, wenn mir jemand Gottes Segen wünscht, was Gott tun kann. Und hier erfüllt sich das Wort aus Sprüche 10, Vers 22. Der Segen des Herrn macht reich und eigene Mühe fügt ihm nichts bei. Der Segen des Herrn macht reich und eigene Mühe fügt ihm nichts bei. Wenn der Herr segnen will, dann segnet er. Ohne dass wir uns da das alles erarbeiten können. Doch was erntete er zum Segen Gottes hinzu? Das ist jetzt die andere Seite. Was erntete er hinzu? Ja, es war Neid, der Neid der Philister. Zuerst lügt er die Philister an, die Leute in Gerar, und dann sieht man, wie ihm alles gelingt und wie er hier hundertfache Ernte einfährt, obwohl er nicht mehr tut als die anderen. Was hätte er doch für ein Zeugnis für Gott sein können, wenn er einen guten Leumund gehabt hätte? Dann hätten sie gesagt, ja, wir gönnen das dem Isaak und der beschenkt uns ja auch wieder. Aber die Folge war, dass die Philister dem Isaak neidisch waren. Und dass die Philister alle Brunnen Isaaks verstopften. Da waren schöne Brunnen gehauen, schönes Wasser drin, alles gut versorgt mit Wasser für die Tiere, für seine Felder und was alles brauchte. Und jetzt gingen die Philister her und verstopften alle Brunnen Isaaks mit Erde. Sie schütteten einfach Erde rein. Auch die Brunnen, welche Abraham vormals gegraben hatte. Und jetzt kommen wir zum Punkt 3, der auch das Thema unserer heutigen Predigt ist. Die verstopften Brunnen Isaaks. Lesen wir nochmal Vers 15. Und die Philister verstopften alle Brunnen, die seines Vaters Knechte gegraben hatten, zu Abraham seines Vaters Zeiten, und füllten sie mit Erde. Sie konnten also jetzt die Gegenwart Isaaks nicht mehr ertragen. Sie konnten es nicht ertragen, wie dieser Mann gesegnet wird. Und sie waren ihm unendlich neidisch. Und es ist sehr naheliegend, dass Gott jetzt den Isaak wegen seiner Lüge mit den verstopften Brunnen in Erziehung genommen hat. Das hat Gott auch nicht einfach stehen lassen, dass der Isaak da rumgelogen hat. Er musste auch seinen geliebten Isaak jetzt in Erziehung nehmen. Und so lässt du jetzt halt mal die Philister mal seine Brunnen verstopfen, obwohl er ihn auf der anderen Seite reichlich gesegnet hat. Auch Isaak musste von seinen Sünden und von seinen Fehlern lernen. Das war eine große Lektion. Und es ging nicht lange, da kam Abimelech auf ihn zu und sprach: Geh fort, Isaak, geh weg von uns, wir wollen dich hier nicht mehr im Land haben, denn du bist uns viel zu mächtig geworden, wegen dir kommt hier nur Unruhe und Streit auf. Also, geh weg von uns. Und da zog Isaak mit seinem Reichtum, mit seinen Rindern, mit seinen Schafherden, mit seinen ganzen Bediensteten hinab in das Tal von Gerar. Und dort ließ er zuerst die Brunnen seines Vaters Abraham aufgraben, denn er brauchte ja viel Wasser für sein Vieh und für seine Leute, die er bei sich hatte. Das Wasser war ohnehin eines der kostbarsten Güter im Nahen Osten, sicherlich auch heute noch. Doch es gab auch mit den Einwohnern im Tal Gerar keine Ruhe. Interessant. Jetzt taucht eine Situation auf, überall wo Isaak hinkommt, gibt es nur Streit und Gerangel. Es gibt Probleme und Schwierigkeiten. Und offensichtlich hat Gott in dieser Sache seinen Segen entzogen. Seine Knechte fanden sogar im Tal einen Brunnen lebendigen Wassers. Wohl ist hier mit fließendes Wasser gemeint im Brunnen. Doch die dortigen Hirten, die zankten mit den Hirten, Isaaks. Somit nannte Isaak diesen Brunnen Essek. Das bedeutet Zank. Gut, ist halt hier Streit mit den Leuten, gehen woanders hin. Dann gruben seine Knechte einen anderen Brunnen. Was ist jetzt passiert? Da gibt es auch Zank und Streit. Somit nannte Isaak diesen Brunnen Sitna, das bedeutet Hass. Ist ja noch extremer wie Zank und Streit. Isaak, der ging von einer Station zur anderen. Und ich weiß nicht, wie lange man braucht, so einen Brunnen zu graben. Aber das war schon harte Arbeit. Das brauchte Geduld und das brauchte Ausdauer. Er blieb einfach dran, ging von Ort zu Ort und überall gab es Unruhe und Streit. Wie aus seiner Sünde nichts Gutes hervorgegangen ist. Er erlebt im Lande Gerar Nun ein regelrechtes Mobbing, so wie es heutzutage in vielen Arbeitsplätzen geschieht. Schikane. Nirgendwo wollte man ihn dulden. Man konnte ihn nirgends mehr gebrauchen. Vielleicht eine große Parallele zu unserem eigenen Leben. Wenn wir in bewusster Sünde leben, wenn wir unsere Sünden nicht eingestehen vor dem Herrn, denkt ihr, da kommt immer was Gutes dabei heraus? Da wird uns der Herr mal gelegentlich unsere Brunnen verstopfen. Doch wenn wir auch versagt haben, so wissen wir dennoch, dass Gott uns weiterbringen wird. Wenn wir uns zu ihm halten, wie es auch Isaak dann getan hat, und unser verkehrtes Handeln und unsere Sünden eingestehen. Und liebe Freunde und Geschwister, es ist immer der verkehrte Weg, wenn wir uns gegenüber Gott trotzig verhalten. Dann, das brauche ich jetzt nicht bekennen, das kann er warten. Und ja, wenn was gegen uns spricht, nee, es ist immer gut, ein weiches Herz zu haben, zurückzukommen, den unteren Weg zu gehen. Und hier können wir sicherlich auch von Isaak lernen, wie er trotz mannigfacher Widerstände drangeblieben ist, weitergemacht hat und mit Geduld und Ausdauer in Gottes Führung geblieben ist. Bis er einen Brunnen baute, an dem endlich kein Zank und kein Streit war. Oh, das war was Besonderes. Diesen nannte er Rechabot. Das bedeutet weiter Raum. Und das ist auch wichtig für uns. Da, wo Gott uns hinstellt, da gilt es letztendlich auszuharren. Vielleicht ist es von manchem einen unter uns der Arbeitsplatz oder der Beruf, in dem er Probleme hat oder der zu schwer zu sein scheint. Vielleicht ist es für manchen Schüler in der Schule, wo er am liebsten abhauen würde. Vielleicht ist es für manchen auch in der Gemeinde schwer auszuhalten. Vielleicht ist es auch für manche Mutter sehr schwer, auf die Kinder ständig aufzupassen, dass manches Mal die Nerven blank liegen. Oder dass man meint, wenn ich immer im Haus bleibe, dann fällt mir irgendwann die Decke auf den Kopf. Doch wir müssen es lernen, auszuharren im Glaubensleben. Und dieses Ausharren ist begleitet von einer großen Zuversicht. Und wisst ihr, was diese Zuversicht tun will? Sie hofft, dass Gott unseren engen Raum weit macht, dass Gott uns entsprechenden Raum gibt. Schlagen wir mal Psalm 31 auf. Psalm 31, Vers 8 und 9. Ein Psalm von David, und er sagt in diesem Psalm: Ich frohlocke und freue mich an deiner Gnade, dass du mein Elend angesehen und auf die Not meiner Seele geachtet hast. Und du hast mich nicht in die Hand des Feindes ausgeliefert, sondern meine Füße auf weiten Raum gestellt. Darüber konnte David frohlocken. David ist nicht abgehauen. Er musste auch in vielen Punkten immer standhalten. Aber ich frage euch, hat David seine Füße selbst auf weiten Raum gestellt? Nein, das hat Gott getan. Seine Füße auf weiten Raum gestellt. Ich frage euch, konnte Isaak letztendlich etwas hinzutun, dass er nun endlich einen Brunnen hatte, wo kein Zank und kein Streit mehr da war? Ich meine, er hat ja nicht weiter gesündigt, aber er konnte es auch nicht verhindern, dass ständig Zank und Streit da war. Nein, diesen Brunnen hat ihm Gott gegeben. Das hatte Gott getan. Ihm sei die Ehre. Rechabot, der Brunnen, den er weiten Raum genannt hat. Nun, ich möchte langsam zum Schluss kommen. Und wir fragen uns, was lernen wir am Ende dieser Botschaft? Wenn wir die Brunnen auf unser geistliches Leben beziehen, dann stehen wir manches Mal in Gefahr, unsere Brunnen mit unseren Sünden zu verstopfen, dass das geistliche Leben nicht mehr fließen kann. Oder wie es auch immer wieder vorhanden ist, das Fleisch streitet wieder den Geist. Und wenn die Sünde vorhanden ist, dann sind Zank und Streitigkeiten auch nicht mehr weit entfernt. Und solange die Dinge nicht bereinigt sind, kann der Segen Gottes nicht ungehindert fließen. Es wird uns jedoch wenig nützen, wenn wir nach den Quellen der Welt oder nach Ägypten Ausschau halten. Nein, sondern wir müssen zurückkommen zu Gott. Es gibt auch heute mancherlei Gemeindebewegungen, wo man gar nicht mehr nach dem Wort Gottes gehen will oder mit Gott. Man inszeniert halt irgendwelche Aktivitäten, um Gemeinde zu bauen, aber das ist ja nicht der richtige Weg. Nein, wir müssen zurückkommen zur wahren Quelle, zu Gott. Wir müssen zurückkommen und die Brunnen des geistlichen Lebens, von denen Gottes Volk schon immer abhängig war, wieder ausgraben. Und was ist das? Wir sind schon immer abhängig von Gottes Wort. Wir sind schon immer abhängig von Gebet. Wir sind schon immer abhängig von Anbetung, vom Glauben, von der Liebe, auch von Sündenerkenntnis und Bekenntnis. Wir sind abhängig von der Kraft des Heiligen Geistes und von Opfer und von dem Dienst für den Herrn. Als Isaak vom Zank und Streit befreit war, als er seine Füße wieder auf weiten Raum bekam, da zog er hinauf nach Beersheba, 1. Mose 16, 24. Und genau dort erschien ihm wieder der Herr, in derselben Nacht sogar noch, und sprach: Ich bin der Gott deines Vaters, Abraham. Jetzt ist wieder die Gemeinschaft hergestellt. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Ich will dich segnen und deinen Samen mehren, um Abrahams, meines Knechtes, willen. Und liebe Freunde, Geschwister, das dürfen wir wissen. Grundlegend möchte Gott auch dich und mich segnen. Und wenn er das nicht tun würde, dann wären wir wahrscheinlich schon längst zugrunde gegangen. Deshalb verzage bitte nicht. Lerne auch hier aus solch einer Textstelle, aus den Fehlern Isaaks. Bleibe dran, halte fest am Herrn, sei ausdauernd wie Isaak. So wird auch Gott deine Füße wieder auf weiten Raum stellen und deine Brunnen öffnen. Auch wenn Gott uns erzieht, so ist seine Liebe doch immer da. Durch Gottes Gnade und Segen werden auch unsere verstopften Brunnen wieder frei. Amen. Beten wir. Danke, Herr Jesus, für dein Wort. Danke, Herr, dass du, Herr, uns auch das Leben von Abraham aufzeigst, das Leben von Isaak, das Leben auch von Jakob. Danke, Herr, für diese Glaubensväter. Danke, Herr, dass du uns auch diese Väter aufzeigst, um auch von ihrem Lebenswandel zu lernen, dass wir, Herr, das Gute sehen in ihrem Leben, aber es wird auch das Negative nicht verschwiegen. Dein Wort zeigt uns alles und dafür preisen wir dich, Herr. Und deshalb müssen auch wir nicht verzagen auf unseren Wegen. Herr, und du siehst, wo auch unsere Brunnen schon verstopft waren oder vielleicht der eine oder andere Brunnen verstopft ist. Und wir möchten dafür beten, Herr, dass wir entsprechend handeln nach den geistlichen Grundsätzen, um das Wasser wieder fließen zu machen, dass die Brunnen sich wieder öffnen. Du, Herr, kannst es schenken und wir möchten dafür beten, Herr, für jeden Einzelnen unter uns, dass, Herr, wir mit geöffneten Brunnen weitergehen dürfen, nicht mit verstopften Brunnen in deiner Nachfolge stehen. Aber für alle, die heute nicht hierher gekommen sind, hilf ihnen, Herr, zu begreifen, was es heißt, dass wir nicht mit verstopften Brunnen einhergehen sollen. Und wir bitten dich um Gnade, Herr, dass du uns vorausgehst, auch in der kommenden Woche. Herr, dass du dich verherrlichst und dass wir immer wieder deine Wirkungen und deine Taten betrachten dürfen. Danke, Herr, dass du da bist und dass du lebst. Wir preisen dich. Amen.